Hallo zusammen und willkommen zu Mordhoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung.
Ja, Nadine, heute haben wir mal wieder einen Fall, der sich von sehr vielen Hörerinnen und Hörern gewünscht worden ist. Es ist ein sehr aktueller Fall, über den wir sprechen. Er ist noch ungeklärt. Und da die Ermittler sich sehr bedeckt halten, ist sicherlich einiges, was gerade in der Presse spekuliert wird, nicht ganz zutreffend.
Ja, ich fand das bei der Recherche auch ein bisschen schwierig irgendwie, was jetzt wirklich Fakten und was Spekulationen sind. Wir haben aber versucht, das Ganze nach bestem Gewissen zu machen und sind euch gegenüber, was das angeht, auch ganz transparent. Also wir werden ganz sicher sagen, was gesichert ist. Und wir werden aber auch sagen, welche Dinge jetzt eben nicht so gesichert sind. Es kann aber dennoch sein, dass sich in den nächsten Wochen, Monaten oder auch Tagen die Informationen zum Fall noch irgendwie ändern. Denn jetzt, also der Zeitpunkt, an dem wir die Folge aufnehmen, das ist ungefähr eine Woche, bevor die Folge auch erscheint. Und es kann sogar sein, dass sich in diesen Tagen noch irgendwelche neuen Informationen herausstellen. Und wie immer werden wir euch dann auf dem Laufenden halten. Wenn es irgendwas Neues gibt, bei Instagram, bei mordhoch2.truecrimepodcast, die 2 ist ausgeschrieben, oder eben auch hier im Podcast direkt, wenn sich irgendwelche großartigen neuen Entwicklungen ergeben sollten.
Genau, also schaut am besten regelmäßig bei unserem Instagram vorbei. Jetzt aber zum Fall. Wir sprechen heute über den kleinen Fabian aus Güstrow. Wir nennen seinen echten Namen und auch den seiner Mutter. Und auf Social Media werden wir auch Fotos von Fabian zeigen. Um Letzteres hat seine Mutter, die sehr stark und offen mit den Medien umgeht, explizit gebeten. Zu einem Reporter des Nordkorea hat sie gesagt, dass sie möchte, dass Fabian den Menschen im Gedächtnis bleibt, was nicht geht, wenn man ihn nur verpixelt oder auch gar nicht zeigt.
Ja, ich finde, da kommen einem schon irgendwie fast die Tränen, wenn man das hört. So, wenn das Einzige, was einer Mutter noch bleibt, ist, an ihr Kind zu erinnern und dafür zu sorgen, dass das Bild verbreitet wird und er somit nicht vergessen wird, das finde ich ganz schlimm.
Ja, ich habe da auch jedes Mal ein Kloß im Hals, wenn ich daran denke, weil das so einfach nicht sein sollte. Also, Fabian sollte ja am Leben sein, aber
ja,
er ist es leider nicht. Und bevor wir euch jetzt seine Geschichte erzählen oder das, was man darüber weiß, noch kurz was Generelles zu seinem Fall. Die meisten von euch haben sicher schon davon gehört, trotzdem noch eine kleine Triggerwarnung. Es geht heute um die Ermordung eines 8-jährigen Kindes. Wenn ihr das nicht hören könnt, dann raten wir euch, die Folge zu skippen und nächste Woche wieder einzuschalten. Für alle anderen geht's nach unserer Werbung dann auch direkt los.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, wir sind ja zurzeit mal wieder unterwegs.
Genau, in den Niederlanden.
Das machen wir ja immer irgendwie so gemeinsam zum Jahresende, um ein bisschen runterzukommen, uns neue Fälle zu suchen, zu chillen und natürlich Spiele zu spielen. Und da Monopoly und Co. echt schon alt sind und wir das gefühlt irgendwie alles schon so 100-mal durchgespielt haben, finde ich es total super, dass es inzwischen eine andere Art von Spiel gibt. Und die passt auch perfekt zu meiner Krimi- und Rätselobsession. Das sind nämlich die spannenden Krimi-Games von Crime Cases.
Ja, die sind echt total super, denn da kann man in die Rolle von Ermittlern schlüpfen und sozusagen aus ihrer Sicht einen Fall lösen. Zuletzt haben wir Tatort Höhenflug gespielt. Darin geht es um einen Linienflug, der notlanden muss. Und am Boden angekommen ist Passagier Max Lange tot. Was ist da passiert?
Um das herauszufinden, bekommt ihr jede Menge liebevoll und vor allem realistisch gestaltetes Material. Also beispielsweise gibt's da so eine Sicherheitskarte, wie man sie aus dem Flugzeug kennt. Und die kommt mir echt so vor, als hätte die jemand einfach aus dem Flugzeug mitgehen lassen. Oder es gibt auch so einen Beipackzettel, der ist auch aus diesem typischen dünnen Material und fühlt sich deswegen total echt an. Also das ganze Spiel ist irgendwie total realistisch gestaltet und das Spielen wird dadurch noch realer. Ich hatte sogar ganz kurz Hemmungen, das Tagebuch zu öffnen, was da in dem Umschlag mit drin war.
Und dazu kommt, dass die Spiele auch interaktiv gestaltet sind. Das heißt, ihr löst sie nicht nur mit dem Material aus der Akte, sondern es kommen online weitere Hinweise dazu. Und manchmal werdet ihr sogar angerufen.
Das finde ich immer ganz besonders gruselig.
Ja. Noch dazu gibt es 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade, sodass es für Anfänger nicht zu schwer, für Ermittlungsprofis aber auch nicht zu leicht ist. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Tatort Höhenflug zu spielen, dann geht am besten schnell auf shop.crime-cases.de und sichert euch das Game dort mit einem tollen Rabatt von 5%, wenn ihr unseren Code podcast-5 nutzt. Das P ist groß geschrieben. Ihr findet alle Infos aber auch nochmal in den Shownotes.
Und die 5 ist nicht ausgeschrieben. Im Shop findet ihr auch tolle Bundles aus mehreren Spielen, beispielsweise ein Paket mit unserem eigenen Spiel, also Akte Fehltritt und zum Beispiel Tatort Höhenflug dabei. Da könnt ihr dann nochmal richtig sparen.
Also greift schnell zu und sichert euch euren Spielespaß für die Weihnachtszeit. Oder das perfekte Weihnachtsgeschenk für eure Lieben.
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Stell dir Folgendes vor. Du gehst morgens zur Arbeit in dem Wissen, dass ein Mensch, den du liebst, zu Hause bleibt. Dass er später, wenn du heimkommst, dort auf dich warten wird. Du hast keinen Zweifel daran, dass dieser Mensch dann da sein wird, denn so habt ihr es abgesprochen. Du denkst also gar nicht darüber nach, dass derjenige vielleicht fort sein könnte, wenn du Stunden später den Schlüssel im Schloss drehst, wenn du die Tür öffnest. Du rechnest nicht damit, dass alles still bleibt, wenn du Hallo rufst, dass da in der Wohnung niemand außer dir ist, dass du den Menschen, der für dich ganz selbstverständlich in dein Leben gehört, niemals mehr wiedersehen wirst. Genau dieser Albtraum ist allerdings Dorina L. aus Güstrow passiert. Und den schmerzhaften Tag, an dem er für sie Realität wurde, müssen wir heute mit ihr durchleben. Wir müssen ihn durchleben, wenn wir Fabians Geschichte erzählen wollen. Diesen Tag und alle, die seitdem vergangen sind. Tage, während derer eine Frage immer lauter geworden ist. Was ist Fabian zugestoßen? Doch bevor wir uns damit beschäftigen, ist erstmal eine andere Frage viel entscheidender. Und zwar diese. Wer ist Fabian? Fabian ist, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, 8 Jahre alt. Er ist ein kräftiger, blonder Junge mit einem runden Gesicht, roten Wangen und einem Ausdruck in den Augen, anhand dessen man sich irgendwie schon vorstellen kann, wie er mal als Erwachsener sein wird. Verlässlich, gerade heraus. Norddeutsch. So ein Eindruck macht er auf den Fotos, die von ihm kursieren. Fabian hat ein inniges Verhältnis zu seiner Mutter und tut nie etwas, ohne sie vorher zu fragen. Auch das Verhältnis zu seinem Vater ist laut Presse gut. Hier handelt es sich jetzt um eine Info aus der Bild-Zeitung. Seit kurzem sollen die beiden wieder verstärkt Kontakt haben. Was davor war, ob und warum die beiden weniger Kontakt haben, ist nicht klar. Fabian lebt mit seiner Mutter in Güstrow, einem Städtchen mit 30.000 Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist er im Fußballverein, dem ETSV Güstrow. Er trägt die Spielernummer 15. Seine Mutter beschreibt ihn als zurückhaltend. Der Bürgermeister wird später über ihn sagen, dass ihn dennoch viele im Ort gekannt haben. Mit anderen Worten, Fabian ist ein netter, ganz normaler kleiner Junge, der gerade seinen Platz in der Welt findet.
Am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, gibt es mit Fabian allerdings einen kleinen Zwischenfall. In der Schule bekommt er Nasenbluten und wird daher früher abgeholt. Doch es geht ihm bald wieder besser und am Nachmittag lässt Dorina ihn noch rausgehen. Laut einem ehrenamtlichen Mitarbeiter schaut Fabian an diesem Nachmittag noch im Jugendclub Alte Molkerei vorbei, der sich zu Fuß etwa 8 Minuten von seinem Zuhause entfernt befindet. Und an dieser Stelle kurz ein paar Infos zu diesem Club. Im Internet wird nämlich wild darüber diskutiert, was denn ein 8-Jähriger in einem Jugendclub zu suchen hätte, da wären ja wohl nur Ältere unterwegs und das wäre ja kein Umgang für ein kleines Kind und hier kommt es dann auch immer wieder zu unschönen Äußerungen. Also so nach dem Motto, was hat denn da nicht gestimmt, dass er schon mit Älteren rumgehangen hat. Und wenn man sich das fragt, dann sollte man vielleicht einfach mal kurz auf der Instagram-Seite der Alten Molkerei vorbeischauen. Da muss man nämlich gar nicht weit scrollen, um zu sehen, dass es dort auch Kinderangebote gibt. Beispielsweise ein Kinderkino und dass dort bei den Aktivitäten durchaus auch Jüngere mitmachen. Also da gibt's einige Bilder, auf denen ganz klar Kinder zu sehen sind, keine Teenies. Und deshalb ist es auch nicht so verwunderlich oder komisch, dass Fabian dort verkehrt hat. Erst recht nicht, weil sich die Alte Molkerei so nah an seinem Zuhause befindet. Bei uns gab es zum Beispiel damals auch so einen Jugendclub, den CVJM, den kennen viele von euch bestimmt auch. Und der war von meinem Zuhause etwa so in, 10 Minuten Laufweite zu erreichen, würde ich sagen. Und als ich dann alt genug war, dass ich jetzt nicht nur im Hof spielen durfte, sondern auch ein bisschen weiter weggehen durfte, war ich da auch öfters mal. Und da war ich auf jeden Fall auch noch ein Kind und da gab es auch Angebote für Jugendliche, da gab es aber auch Angebote für Kinder. Das ist also überhaupt nicht seltsam und das sagt auch nichts über Fabians Erziehung oder seine familiären Verhältnisse aus. Zu dem Thema Kommentare im Netz, also vielleicht wundert ihr euch, dass ich da jetzt schon so drauf einsteige, aber dazu kommen wir später auch nochmal, denn da gab es einiges, was wirklich, eigentlich sogar ein bisschen schockierend gewesen ist. Jetzt aber erstmal zurück zu Fabians, wie zu dem Zeitpunkt noch keiner geahnt hat, letzten Tagen.
Am Freitag, dem 10. Oktober 2025, erlaubt ihm Dorina von der Schule zu Hause zu bleiben. Er fühlt sich nicht so gut und nach dem gestrigen Vorfall mit dem Nasenbluten ist sie damit einverstanden, dass er sich noch ein bisschen ausruht. Sie sagt ihm dann aber auch klipp und klar, dass er dann aber auch wirklich zu Hause bleiben muss und nirgendwo hingehen soll. Damit er sich beschäftigen kann, gibt sie ihm sein Handy bzw. sie schaltet es frei, wie es in einigen Quellen heißt. Also er hat das Handy wohl nicht ständig zur Verfügung, sondern nur dann, wenn seine Mutter es ihm auch erlaubt. Gegen 8.30 Uhr verabschiedet sie sich dann mit den Worten: Ich hab dich lieb, bis später. Dann bricht sie zu ihrer Arbeit in einer, soweit wir herausfinden konnten, Drogerie auf. Als sie am Nachmittag wiederkommt, rechnet sie fest damit, Fabian zu Hause anzutreffen. Aber dann stellt sie schnell fest, dass er nicht da ist, und das ärgert sie. Es wundert sie aber auch, denn es ist absolut untypisch für Fabian, sich nicht an Absprachen zu halten. Eine halbe Stunde wartet sie jetzt. 30 Minuten, während derer sie davon ausgeht, dass Fabian gleich wieder zur Tür hereinkommen wird. Aber er kommt nicht und so fängt sie an, seine Freunde abzutelefonieren. Vielleicht ist es ihm doch zu langweilig geworden und er ist zu einem von ihnen zum Spielen gegangen. Aber Fehlanzeige. Keiner seiner Freunde hat Fabian heute gesehen. Wo könnte er also dann sein? Dorina überlegt jetzt fieberhaft und dann fällt ihr etwas ein. Am Wochenende wollte Fabian eigentlich zu seinem Vater. Vielleicht hat er schon den Bus dorthin genommen? Konnte er es nicht abwarten, ins Papa-Wochenende zu starten? Auch das ist eigentlich untypisch für den Jungen. Aber irgendwie so muss es ja sein, wenn er schon nicht bei seinen Freunden ist. Und so ruft Dorina jetzt bei Fabians Vater an, halb davon überzeugt, ihren Sohn gleich am Telefon zu haben. Aber dann folgt ihr Ernüchterung, denn Fabian ist auch nicht bei seinem Papa. Wo ist er dann? Dorina versucht Ruhe zu bewahren. Es gibt doch klare Absprachen zwischen ihr und dem Achtjährigen. Und dazu gehört es auch, dass er zu einer festen Zeit wieder zu Hause sein muss. Das wird es sein. Er wird gleich wieder zu Hause sein. Sie wartet also diese Zeit ab. Doch Fabian taucht doch dann nicht auf. Sie lauscht, hofft. Doch seine Schritte sind nicht im Hausflur zu hören. Er öffnet nicht die Tür, ruft kein fröhliches Hallo. Alles bleibt still. Also zieht Dorina schließlich, so heißt es zumindest in manchen Quellen, los. Sie klappert jetzt die Spielplätze in der Umgebung ab, zu denen Fabian darf. Die Orte, wo er öfter mit seinen Freunden ist. Sie durchkämmt auch das Wohngebiet, entdeckt ihn aber nirgends. Und schließlich tut sie, was keine Mutter je tun möchte. Am Abend des 10. Oktober alarmiert sie die Polizei und meldet ihr Kind als vermisst. Sofort beginnt jetzt die Suche nach Fabian. Nicht nur die Polizei sucht mit 200 Einsatzkräften nach ihm, sondern es gibt auch freiwillige Helfer. Und auch die Medien werden jetzt schnell mit einbezogen. Deutschlandweit ist Fabians Gesicht nun in den Zeitungen und auch auf Online-Portalen zu sehen. Überall beginnt das Bangen und Hoffen. Jeder hofft, dass Fabian sich nur verlaufen hat. Oder vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen, weil er ja eigentlich nicht rausgehen sollte. Vielleicht traut er sich jetzt einfach nicht heimzukommen. Fragen werden laut. Was ist mit Fabians Handy? Kann man es nicht orten? Aber auch hierzu gibt es schnell ernüchternde Informationen. Fabian hat sein Handy zu Hause gelassen. Ein weiterer Umstand, der wiederum neue Fragen aufwirft. Denn Dorina ist sich sicher, Fabian wäre nie ohne das Handy irgendwo hingegangen. Irgendetwas kann da also nicht stimmen. Nur was?
Noch hoffen alle Beteiligten, dass Fabian lebend gefunden wird und selbst erklären kann, wo er hin wollte und weshalb er ohne Handy gegangen ist. Hunde kommen jetzt zum Einsatz und tatsächlich findet sich mit ihrer Hilfe eine erste Spur. Sie führt in ein Waldstück beim Ort Zehna, 14 Kilometer von Güstrow entfernt. Dort wohnt Fabians Vater. Hat er wirklich zu ihm gewollt und sich dabei tatsächlich verirrt? Aber die Spur verliert sich nach wenigen Metern. Und in dem Waldstück kann Fabian nicht gefunden werden. In einigen Quellen heißt es aber auch, dass die Hunde eine Fährte bis zum Omnibusbahnhof in Güstrow aufgenommen hätten und dass ein Hund eine mögliche Spur an einer verlassenen Bushaltestelle in der Nähe von Großbresen, etwas südlich von Güstrow und Zehna, aufgenommen hätte. Diese Spur soll sich dann aber ebenfalls im nahen Wald verlaufen haben. Die Suche geht weiter. Industrieruinen und leerstehende Häuser am Stadtrand werden durchkämmt. Und am Montag, 3 Tage nach Fabians Verschwinden, folgt dann der Schock. Ein Leichenspürhund schlägt an. Und zwar am Inselsee, einem Gewässer am Stadtrand von Güstrow. Der Hund befindet sich auf einem Boot auf dem See, als er anschlägt. Die Spur wird dann mit 3 weiteren Hunden überprüft, die auch alle anschlagen, sodass der flache See schließlich von Tauchern durchsucht wird. Aber Fabian finden sie nicht und auch sonst keine Leiche. Die Hundeführer machen klar, die Hunde haben nicht speziell auf Fabians Fährte angeschlagen, sondern generell auf Leichengeruch. Es könnte sich um den Kadaver eines Tiers gehandelt haben, das sie gewittert haben. Zudem ist ja erst vor kurzem eine ältere Frau tödlich verunglückt. Vielleicht haben die Hunde auch sie gewittert. Auf den Schreck folgt nun also neue Hoffnung. Vielleicht ist Fabian ja doch noch am Leben. Vielleicht wird er doch noch lebend gefunden. Seine Mutter wird später angeben, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon der Polizei gegenüber den Verdacht äußert, dass Fabian etwas angetan wurde, dass er das Opfer eines Verbrechens wurde und Fremdverschulden vorliegt. Sie hatte einfach ein mieses Bauchgefühl, den Instinkt einer Mutter. Die Polizei, so sagt sie, beschwichtigt sie aber lediglich und glaubt ihr nicht. Sie veröffentlicht außerdem, trotz ihres Verdachts, eine Videobotschaft, in der sie unter Tränen klarmacht, Fabian soll einfach nach Hause kommen. Er soll sich keine Sorgen machen, niemand ist ihm böse. Sie möchte ihn in den Arm nehmen, möchte wieder mit ihm kuscheln. Er soll einfach nur heimkommen. Auch der Vater von Fabian spricht mit der Presse, redet über seine Ängste und die Hoffnung, dass Fabian heimkommt. Aber Fabian kommt nicht. Und am Dienstag folgt dann schließlich doch noch die traurige Gewissheit. Eine Spaziergängerin meldet sich bei der Polizei. Sie und eine Freundin seien mit deren Hunden unterwegs gewesen und hätten eine furchtbare Entdeckung gemacht. Ein totes Kind in einem Feld bei Klein-Upal, etwa 15 Kilometer von Fabians Zuhause entfernt. Sofort wird der Fundort gesichert und die Ermittler nehmen den kleinen Körper in Augenschein. Was genau sie zu Gesicht bekommen, erfahren wir nicht. Der Zustand des Körpers wird, vermutlich aus ermittlungstaktischen Gründen, zurückgehalten. Schnell geben sie aber bekannt, wahrscheinlich ist es Fabian. Dorina und ihr Ex-Partner werden nun gebeten, ihn zu identifizieren. Aber sie können es nicht, was natürlich total verständlich ist. Bis gerade eben haben sie noch gehofft, dass Fabian lebend gefunden würde. Wie sollen sie ihre Beine jetzt in den kühlen Raum tragen, in dem der kleine Körper aufgebahrt wurde? Wie sollen ihre Augen es schaffen, in ein Gesicht zu blicken, das sie nie mehr lächeln sehen werden? Nein, sie können ihn nicht identifizieren. Und so bringt eine DNA-Analyse kurz nach dem Fund der Leiche Klarheit. Es ist Fabian. Der 8-Jährige ist nicht mehr am Leben. Und er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. In den Medien geht jetzt das große Rätselraten los und teils wird auch mit Experten gesprochen. Einer davon ist Axel Petermann. Viele von euch kennen ihn bestimmt. Er ist ein sehr bekannter deutscher Profiler, also Fallanalytiker, und er war selber fast 40 Jahre lang bei der Kriminalpolizei und hat davon über 35 Jahre lang sogar als Mordermittler gearbeitet. Er hat auch mehrere Bücher geschrieben und ist öfter mal als Experte im Fernsehen zu sehen. Und Axel Petermann äußert sich jetzt zunächst zur Auffindesituation der Leiche. Er sagt nämlich, dass die Leiche nicht etwa vergraben worden ist, sondern einfach nur abgelegt worden ist, spricht dafür, dass der Täter in Eile gehandelt haben muss. Er sagt außerdem, dass Täter für die Ablage einer Leiche oft Orte wählen, die sie selber kennen und die ihnen vertraut sind, weshalb man natürlich prüfen müsste, ob irgendjemand aus Fabians Umfeld diesen Tümpel, an dem er gefunden worden ist, gut gekannt hat. Generell spricht Petermann jetzt auch über Wahrscheinlichkeiten, was die Tatsache angeht, dass der Täter aus dem Umfeld kommen könnte. Hier muss man aber ganz klar sagen, das sind natürlich erstmal nur Allgemeinpässe. Inwieweit und ob jemand aus Fabians Umfeld verdächtigt wird, wissen wir nicht. Er sagt, wenn Kinder getötet werden, beginnt die Spurensuche meist im nächsten Umfeld des Kindes. Und das ist so, weil wenn ein Kind getötet wird, eben einfach statistisch gesehen oft jemand aus dem nahen Umfeld der Täter ist. Fabians Eltern sind ja, wie wir schon wissen, getrennt und dazu sagt Petermann, in Trennungsfällen kommt es oft zu emotionalen Eskalationen, insbesondere wenn einer der Partner die Trennung initiiert hat. Und er berichtet dann weiter vom sogenannten Medea-Syndrom. Das ist, wenn der Vater das Kind tötet, beispielsweise um die Mutter zu bestrafen. Also nochmal kurz dazu gesagt, hier geht's gerade nicht konkret um Fabian, hier geht's darum, was in solchen Fällen einfach häufig oder signifikant häufig im Endeffekt passiert ist. Dann berichtet Petermann weiter, dass manchmal auch Morde an Kindern begangen werden, um einen Missbrauch zu vertuschen. Und wenn ein Missbrauch an einem Kind stattfindet, dann ist es eben häufig auch jemand aus dem familiären Umfeld oder aus dem weiteren Bekanntenkreis, der dafür verantwortlich ist. Und auf die Frage hin, ob auch eine Frau für den Mord verantwortlich sein könnte, sagt er, Frauen sind in der Gewaltstatistik deutlich unterrepräsentiert. In 9 von 10 Fällen sind Männer die Täter. Dass Frauen fremde Kinder töten, ist extrem selten. Und er spricht dann auch noch über die Person, die die Leiche gefunden hat. Dazu kommen wir gleich auch noch. Und er sagt ihr eben, dass es natürlich wichtig ist, dass man auch diese Person genau unter die Lupe nimmt, weil es ja durchaus sein kann, dass es kein Zufall sein kann, dass gerade diese Person die Leiche gefunden hat. Also man müsse halt klären, sagt er, warum sie dort war und ob ihre Erklärungen plausibel sind. Für den Moment ist aber nur eine Sache sicher. Fabian lebt nicht mehr und er wurde umgebracht.
Und das ist der Moment, in dem aus einem vermissten Fall ein Kriminalfall wird. Der Moment, in dem alle, die Fabians Verschwinden verfolgt haben, nicht länger auf seine Rückkehr nach Hause hoffen können. Der Moment, in dem das beginnt, was immer auf ein Tötungsdelikt folgt. Für die Ermittler? Arbeit unter Hochdruck. Für die Familie? Eine furchtbare Phase der Trauer. Für den Heimatort der Familie? Betroffenheit und Angst. Und für die Medien? Spekulationen über den Täter oder die Täterin. Und an dieser Stelle jetzt müssen wir nochmal betonen, wir nehmen unsere Infos ja aus den Medien. Und erst recht bei so einem frischen Fall, da gibt es ja noch keine Bücher oder sonstiges. Und deshalb bitte alles, was ab jetzt kommt, ein bisschen unter Vorbehalt betrachten. Die große Frage, die jetzt neben dem Schock und der Trauer im Raum steht, ist natürlich, wer hat Fabian umgebracht? Und damit im Zusammenhang, wieso hat Fabian überhaupt erst die Wohnung verlassen? Hat er das freiwillig getan? Wurde er gezwungen? Wurde er rausgelockt? Komisch ist auf jeden Fall, dass er das Handy nicht mitgenommen hat. Und hierzu wird auch im Netz viel spekuliert. Manche meinen, der Akku wäre vielleicht leer gewesen. Andere glauben, dass er aus der Wohnung entführt wurde und daher keine Chance hatte, das Handy mitzunehmen. Vielleicht ist er auch übereilt aufgebrochen. Möglicherweise hat er es einfach zu Hause vergessen. War er zum Spielen verabredet und benötigte dafür kein Telefon? Sollte Fabian aus der Wohnung entführt oder gelockt worden sein, dann müsste jemand gewusst haben, dass er zu Hause war. Wer wusste darüber Bescheid? Wer wusste, dass Fabian alleine war? Und müsste jemand, der ihn rausgelockt hat, nicht jemand sein, den er kannte? So wie Dorina Fabian beschreibt, hätte er bestimmt niemand Fremden die Tür geöffnet. Oder doch? Etwas Licht ins Dunkel bringt jetzt, möglicherweise, ein Imbissbudenbesitzer. Er betreibt eine Dönerbude an einer Bushaltestelle nahe Fabians Zuhause. Und er gibt jetzt an, den Jungen am Freitag gegen 17 Uhr oder 17.30 Uhr gesehen zu haben. Er ist sich bei der Uhrzeit nicht sicher. Auf jeden Fall sei es noch hell gewesen. Fabian habe Laub mit den Füßen über den Asphalt gekickt und es dadurch überall auf dem Bürgersteig verteilt. Der Imbissbudenbesitzer sei daraufhin zu ihm rausgegangen und er habe ihn gebeten, dass er das sein lässt. Da auch eine Frau mit kleinen Kindern an der Bushaltestelle saß, habe er angenommen, Fabian wäre ebenfalls ein Kind von ihr. Und er hat ihn dann angewiesen, zu seiner Mutter zu gehen. Wenig später sei dann ein blauer Bus gekommen und der Junge sei weg gewesen. Der Bus, der dort abfährt, fährt direkt durch bis nach Szene, wo Fabians Vater wohnt. Wollte er also tatsächlich zu ihm fahren? Die Aussage des Imbissbudenbesitzers wird nun etwas kritisch beäugt und diskutiert. Viele meinen, die Uhrzeit, die er angibt, ergebe keinen Sinn. Sie wäre zu spät dafür, dass Dorina sagt, sie sei am Nachmittag nach Hause gekommen und da sei Fabian schon weg gewesen. 17 Uhr, 17.30 Uhr, das ist ja schon beinahe Abend. Hätte Dorina ihn also, wenn er so spät erst den Bus genommen hätte, nicht noch antreffen müssen? Manche glauben nun, dass der Besitzer des Imbiss ein anderes Kind gesehen hat. Andere glauben, er hätte sich in der Zeit vertan. Er war sich ja selber nicht so sicher. Gehen wir also mal davon aus, Fabian wollte zu seinem Vater und ist in den Bus gestiegen. Dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es aus dem Bus vielleicht Überwachungsaufnahmen? Oder aus der Nähe der Haltestelle? Falls ja, wurde dies von den Ermittlern auf jeden Fall nicht öffentlich bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang aber erstmal etwas Wichtiges für euch, für alle, die da aus der Gegend kommen. Die Polizei hat im Fall Fabian explizit um Mithilfe gebeten. Und zwar nicht nur wegen aktuellen Zeugenaussagen und Zeugensichtungen, sondern auch wegen Bildern privater Kameras, auf denen Fabian eventuell gelandet sein könnte. Wart ihr also am 10. Oktober in Güstrow, Zehna, Klein-Uppal oder in der Umgebung unterwegs? Und habt ihr vielleicht Fotos oder Videoaufnahmen mit dem Handy gemacht, dann schaut diese unbedingt mal durch. Natürlich auch, wenn ihr dort irgendwo wohnt und eine Überwachungskamera habt oder eine Dashcam. Denn es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Fabian an dem Tag unterwegs war. Dass er jemandem in die Arme gelaufen ist, der es nicht so gut mit ihm meinte. Und wenn diese Begegnung irgendwo auf Kamera festgehalten wäre, dann wäre das Gold wert.
Machen wir jetzt aber erstmal weiter mit den Geschehnissen nach dem Fund von Fabians Leiche. 4 Tage später kommt etwas ans Tageslicht, das für Aufsehen sorgt. Die Frau, die Fabians Leiche entdeckt hat, soll nämlich niemand anders sein als die Ex-Freundin von Fabians Vater. Alle jetzt folgenden Infos haben wir aus der Presse. In den Artikeln gibt es auch Zitate der betreffenden Person. Und dort ist es jetzt also die 29-jährige Ex-Freundin von Fabians Vater Matthias R., die den schrecklichen Fund gemacht hat. Wir nennen sie hier der Einfachheit halber Lina K. Lina war 4 Jahre lang mit Matthias zusammen und die beiden haben sich unseren Quellen nach erst im August getrennt. Lina hat selbst einen 7-jährigen Sohn und sagt, sie sei für Fabian eine Art Ziehmama gewesen. Sie berichtet, wie schon kurz erwähnt, am betreffenden Tag mit einer Freundin und deren Hunden unterwegs gewesen zu sein, als sie die Leiche von Fabian fand. Sie sei sofort zur Polizei gegangen und habe dort freiwillig ihr Handy zur Untersuchung ausgehändigt. Auch ihr Auto sei untersucht worden. Warum, ist relativ klar. Als Person aus Fabians Umfeld, die dann ausgerechnet auch noch seine Leiche findet, ist sie für die Ermittler sicherlich auffällig, weshalb man sie sich erst einmal genauer anschaut. Lina betont aber, die ganze Zeit kooperiert zu haben und beteuert natürlich, dass sie mit Fabians Tod nichts zu tun hat und dass sie ihm nie ein Haar hätte krümmen können. Aber nun meldet sich laut Medienberichten Dorina, also Fabians Mutter, zu Wort und ihre Aussagen sind relativ klar. Sie versteht nicht, wieso Lina ausgerechnet in Klein-Upall spazieren gehen sollte, schließlich habe sie selbst einen Wald vor der Tür. Sie findet es einen seltsamen Zufall, dass Lina ausgerechnet dort spazieren war, wo die Leiche von Fabian abgelegt worden war und ist der Meinung, Zitat, da stimme etwas nicht. Lina fällt nun aus allen Wolken. Sie habe sich dort mit einer Freundin getroffen, der es nicht gut ging und habe wirklich nur spazieren gehen wollen. Sie berichtet auch, dass sie bereits 2-mal befragt worden sei, im Wald und auf dem Revier der Polizei in Rostock. Sie habe Fabian geliebt wie ein eigenes Kind und werde den Anblick, wie er da lag, nie vergessen können. Als sie das sagt, zittern ihre Hände. So steht es in der Presse. Ganz wichtig ist ja auch die folgende Info. Lina K., so heißt es ebenfalls in der Presse, werde nicht als Tatverdächtige geführt.
Es wird auch nicht nur sie befragt und nicht nur ihre Sachen werden durchsucht. Tatsächlich nimmt die Kripo Fabians gesamtes Umfeld jetzt genau unter die Lupe. Das ist das ganz normale Vorgehen beim Mord an einem Kind. Denn wenn ein Kind getötet wird, dann kommt der Täter meist aus dem engeren Umfeld. Und genau aus diesen Gründen wird eben das enge Umfeld immer genau untersucht. Und das ist jetzt eben auch in Fabians Fall so. Und es ist jetzt so, dass nicht mehr besonders viel von den Ermittlungen nach draußen dringt. Sogar Fabians Mutter lässt über ihre Cousine ausrichten, dass sie von den Ermittlungen nicht allzu viel weiß, dass sie nicht regelmäßig abgedatet wird. Die Polizei, so heißt es, ließe nichts durchblicken. Ein paar Einzelheiten findet man dennoch in der Presse. Und diese wollen wir jetzt mit euch teilen. Zuerst einmal gibt es Spekulationen um Fabians Leben. Vereinzelt heißt es, er habe Probleme in der Schule gehabt. Teils ist von Mobbing die Rede. Auch gegen den Fußballverein werden in den sozialen Medien Vorwürfe laut. Auch dort soll er gemobbt worden sein. Aber der Verein, der weist das ganz stark zurück. Fabian sei voll eingebunden gewesen. Er habe gern dort trainiert. Und auch um seine Leiche bzw. deren Zustand beim Auffinden gibt es Berichte. Seine Leiche lag, wie ihr ja schon wisst, in einem Feld und dort an einem Tümpel. Und das Gras soll an der Stelle, wo sein Körper gelegen hat, verbrannt gewesen sein. Deshalb wird vermutet, dass auf Fabians Leichnam vielleicht angezündet worden ist, um Spuren zu verwischen. Dazu gibt es aber keine offizielle Bestätigung. Dann ist es so, dass die Polizei laut Medienberichten am 20. Oktober einen Bauernhof in Reimershagen bei Rostock im Zusammenhang mit dem Mord an Fabian durchsucht hat. Dieser befindet sich rund 12 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Hier sollen die Ermittler nach einem Zeugenhinweis aufgetaucht sein und laut Augenzeugenberichten in erster Linie einen Misthaufen durchsucht haben. Nähere Details werden auch hier aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Am 22. Oktober wird jetzt eine erweiterte Mordkommission gegründet. Und am 23. Oktober wird das Gelände eines Entsorgungsunternehmens nördlich von Güstrow abgesucht. Wonach genau gesucht wird, ist fraglich. Möglicherweise nach persönlichen Gegenständen, die Fabian von zu Hause mitgenommen haben könnte. Vielleicht auch nach Kleidung. Ob er bekleidet oder unbekleidet aufgefunden wurde, ist nicht bekannt gegeben worden. Außerdem sucht die Polizei im Zusammenhang mit dem Mord an Fabian angeblich nach einem Pickup-Truck. Einem Truck mit einem Anhänger. Eine Spaziergängerin gibt nämlich an, von den Ermittlern auf einen solchen Wagen angesprochen worden zu sein, als sie mit ihrem Hund in der Nähe des Leichenfundortes unterwegs war. Der Wagen soll zu einem tatrelevanten Zeitpunkt über die Hauptstraße von Klein-Uppal in Richtung der Felder gefahren sein, dort, wo Fabian gefunden wurde. Dies wird von der zuständigen Staatsanwaltschaft aber nicht offiziell bestätigt.
Auch Hobbyermittler mischen sich jetzt in den Fall ein. Und durch die Presse geht vor allem ein Vorfall, der den Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit betrifft. Eine private Initiative, die bei Verbrechen wie dem an Fabian schnell und unkompliziert helfen will. Wir haben uns die Webseite des Vereins angesehen. Hier ist von ehrenamtlicher Hilfe in vermissten Fällen die Rede, die alles Mögliche umfasst. Abfragen bei Krankenhäusern und Co., Gespräche mit dem Umfeld, Online-Recherche und so weiter. Also grundsätzlich nichts Verkehrtes. Im Fall Fabian soll zwischen dem Verein und Fabians Vater Kontakt bestanden haben. Der Verein gibt auch an, in den Tagen nach Fabians Verschwinden vor Ort gewesen zu sein und die Familie unterstützt zu haben. Dann jedoch der Bruch. Es heißt inzwischen, der Verein habe in einem Livestream der Trovatos, also dieser Detektivfamilie, die sicher viele von euch aus dem Fernsehen kennen, gemeinsam mit den Trovatos gegen Fabians Eltern gehetzt. Dies bestreiten sowohl der Vereinsvorsitzende Markus R. als auch die Trovatos selbst. Die Trovatos sagen auch, sie arbeiten gar nicht mit Markus R. zusammen. Sehr verwirrend also, aber da diese Sache in den letzten Tagen so stark durch die Presse ging, wollten wir sie euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und in dem Zusammenhang ist auch interessant, dass die Polizei die Zusammenarbeit der Familie mit dem Verein laut Medien kritisiert und es auch nicht gutheißt, dass man Markus R. dadurch, Zitat, eine Plattform gebe. Er, der ein Aussteiger der rechten Szene sein soll, ist in Behördenkreisen wohl umstritten. Unter anderem, weil er, so heißt es, immer wieder die Öffentlichkeit suche. Er selbst sagt, ebenfalls laut Presseberichten, aber etwas anderes. Die Mitarbeit seines Vereins an dem Fall sei mit den Ermittlern besprochen und werde ausdrücklich geduldet und unterstützt. Er sagt außerdem, sein Verein habe schon mehrere sachdienliche Hinweise im Fall Fabian an die Ermittler weitergegeben. Was da jetzt genau Sache ist, können wir nicht beurteilen. Aber so habt ihr zumindest auch darüber einen kleinen Überblick. Am 30. Oktober findet für Fabian eine Trauerfeier in der Kirche in seinem Heimatort Güstrow statt. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Seine Fußballmannschaft kommt in ihren Trikots. Draußen verfolgen weitere mehrere hundert Menschen den Trauergottesdienst auf einer Leinwand. Fabians Eltern, denen es verständlicherweise miserabel geht, sind vor Ort, aus Respekt gegenüber den Menschen, die bei der Suche geholfen haben und die sie auch jetzt unterstützen. Vorn am Altar stehen mehrere Fotos von Fabian. Darunter eines, das ihn als Engel zeigt. Die Orgel spielt Tears in Heaven und der Bürgermeister kann, als er persönlich über Fabian spricht, seine Tränen nicht zurückhalten. In einem Brief, der während der Trauerfeier vorgelesen wird, heißt es: Wir wachen über alles, was du liebst. Wir denken an dich. Doch während Güstrow fest zusammenhält, findet man im Netz nicht nur anteilnehmende Kommentare. Zwar sehr viele, aber nicht nur. Und dazu muss ich jetzt, wie ich schon kurz angekündigt habe, mal kurz was sagen. Bei der Recherche zu einem Fall lese ich immer auch die Kommentare, weil ich finde, dass sich darin oft ziemlich nützliche Infos finden. Durch die Kommentare bekomme ich aber auch immer so ein ganz gutes Bild über die allgemeine Stimmung in einem Fall. Und hier bei Fabian gab es ein paar Äußerungen, die ich so heftig und so schlimm finde, dass mich das echt richtig sauer gemacht hat. Erstens wurde die Trauerfeier manchmal als armselig bezeichnet, also so nach dem Motto, die Mutter hat doch Spenden gesammelt, da hätte sie ja wohl mehr draus machen können. Dann natürlich jede Menge Verdächtigungen gegen die Eltern, ihre Trauer würde gespielt wirken und so weiter. Und dann aber auch so unterirdische Bemerkungen wie, wenn er am Tag seines Verschwindens nicht alleine zu Hause gewesen wäre, würde er noch leben. Er ist nur tot, weil die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Oder auch, was habt ihr Fabian angetan, dass er von zu Hause wegläuft? Oder auch, die Mutter und die Ex haben sich zusammengetan, um dem Vater eins auszuwischen. Oder, und jetzt kommt eigentlich der unterirdische Kommentar von allen, vorbei, Er ist tot und unter der Erde. Ich muss dieses adipöse Kind samt Familie nicht immer wieder aufs Neue sehen. Wie sagt man so schön? Klappe zu, Affe tot.
Ja, Nadine, was fällt dir zu diesen Sprüchen und den Vorhaltungen gegen die Eltern und auch den Verdächtigungen ein, die da gemacht werden?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass wir ja ziemlich hin und her überlegt haben, ob wir diese Kommentare so überhaupt vorlesen oder ja, ob wir einfach nur sagen wollen, dass es da diese schlimmen Kommentare im Internet gibt. Und wir haben uns dazu entschieden, diese Kommentare so vorzulesen, damit ihr ja einfach mal seht, was es da draußen für einen Hass gibt. Nicht nur bei Femiziden, wie wir ja letzte Woche schon gesagt haben, sondern auch ja bei Fällen, wo einfach ein Kind ermordet wird, wie ekelhaft manche Leute sind. Also es ist echt unglaublich. Und vielleicht schaffen wir ja so ein bisschen Bewusstsein für diesen Hass, der im Netz herrscht. Und ja, bei solchen Sachen, wenn ihr solche Kommentare lest, da finde ich, sowas könnt ihr ruhig melden oder bei sowas könnt ihr den Leuten auch ruhig was dazu sagen, weil ich finde, das geht einfach überhaupt nicht, sich über ein totes Kind auf diese Art zu äußern und auch nicht über die Familie und überhaupt über ein Opfer. Das finde ich einfach nur, ja, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ist einfach scheiße, macht man nicht.
Also ich muss auch sagen, mich hat das so sprachlos gemacht. Also vor allen Dingen dieser letzte Kommentar mit dem adipösen Kind. Was hat Fabians Gewicht mit seiner Ermordung zu tun? Wie kommt man dazu überhaupt zu schreiben, ich muss dieses Kind doch jetzt nicht immer sehen? Ich meine, das Kind ist ermordet worden.
Ja.
Es geht gerade darum, diesen Fall zu klären und natürlich ist auch die Öffentlichkeit erschüttert. Und wie unempathisch kann man sein? Ich hoffe auch irgendwie, diese Person hört hier zu und checkt einfach mal, wie widerlich dieser Kommentar ist, ganz ehrlich. Und wenn du genervt bist davon, dass der Fall gerade überall in der Presse ist, warum auch immer einen das nervt, dann halt doch einfach die Klappe, ganz ehrlich.
Ja, finde ich auch. Ich finde, das geht gar nicht. Und Ich frage mich manchmal einfach, wie bösartig können so Menschen eigentlich sein?
Ja, aber ich krieg da auch schon, aber jetzt ohne Witz, ich krieg wirklich Blutdruck davon, ne?
Ja.
Also so hat mich das aufgeregt. Und die anderen Sachen auch mit der Aufsichtspflicht. Ich weiß auch nicht, in welcher Welt manche Leute leben. Ja, manche Mütter sind alleinerziehend, ja, die müssen dann arbeiten. Und ja, manche Kinder sind manchmal alleine zu Hause, aber das kann man doch nicht in irgendeiner Form als Rechtfertigung dafür nehmen, dass das Kind ermordet wurde oder als Umkehrschluss, das Kind würde noch leben, wenn die Mutter da gewesen wäre. Also
ja, das ist immer dieses Was wäre, wenn. Und ich glaube auch, die Mutter wäre ganz bestimmt lieber bei ihrem kranken Kind zu Hause geblieben.
Natürlich.
Ganz sicher. Aber es ist nun mal einfach nicht immer machbar. Und er war 8, er war keine 2.
Ja.
Mit 8 Jahren, denke ich, also ich zumindest konnte es, da kann man schon gut zu Hause bleiben. Und wenn man da die richtigen Anweisungen kriegt, so mach nicht den Herd an, mach niemandem die Tür auf, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und der war ja jetzt auch nicht irgendwie schwerkrank, er hat jetzt kein hohes Fieber gehabt oder sowas. Da kann man ein Kind alleine lassen, also finde ich zumindest. Und dann solche Vorwürfe gehen gar nicht, die machen nichts besser.
Nee, und sie sagt ja auch, sie ist es von ihm gewöhnt, dass er hört.
Ja.
Und er ist eigentlich niemand, der irgendwas macht, was er nicht darf. Und diese Tatsache, dass er dann nicht zu Hause war, dass er aus irgendwelchen Gründen ohne sein Handy rausgegangen ist, das ist ja Teil des Mysteriums. Das fragt man sich ja gerade, wie es dazu kam. Was kann man doch jetzt nicht einfach der Mutter anlasten?
Nee, finde ich auch nicht. Ja, und das mit der Beerdigung. Also ich meine, jeder trauert auf eine unterschiedliche Art und manche ziehen da vielleicht ganz, ganz viel raus. Dann eine, ich sag jetzt mal pompöse, ich weiß nicht, welches Wort ich sonst benutzen soll, Beerdigung zu gestalten und so. Aber manche Leute haben da wahrscheinlich auch einfach gerade überhaupt gar keine Kraft zu spenden, hin oder her.
Ja, ganz genau. Und wofür sie die Spenden im Endeffekt nimmt, wenn sie welche bekommen hat, das ist ja auch ihre Sache.
Genau, kann ja auch sein, dass sie zum Beispiel einfach eine total hohe Belohnung aussetzen möchte auf denjenigen, der einen entscheidenden Hinweis gibt oder einen Privatdetektiv engagieren möchte. Oder möglicherweise fühlt sie sich jetzt, was völlig verständlich wäre, auch gerade nicht in der Lage zu arbeiten und braucht einfach finanzielle Unterstützung in der Hinsicht.
Also wenn sie davon nach Hawaii fliegt, um sich von der Ermordung ihres Kindes abzulenken, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Aber was hast du damit zu tun, was sie mit dem Geld macht? Und was hast du damit zu tun?
Ich?
Genau. Also nein, du da draußen, der diesen Kommentar geschrieben hat, wie die Trauerfeier für das Kind gestaltet ist. Und im Zusammenhang damit auch diese ganzen Verdächtigungen, die da im Moment geäußert wird, da muss man ja auch mal ganz klar sagen, wir wissen ja alle nicht, was passiert ist. Und wir wissen nicht, wer mit drin hängt und wer nicht mit drin hängt. Und vielleicht kommt nachher auch eine größere Überraschung raus und es war jemand aus dem Umfeld. Das kann man bei so Fällen ja gar nicht wissen. Aber auch da, denke ich, muss man das alles immer gleich so ins Internet posaunen, genau. Und dann auch immer noch wirklich mit so, was habt ihr ihm angetan, dass er von zu Hause weggelaufen ist? Und ja, das ist, weiß ich nicht, als wenn die Leute einfach nur unzufrieden sind über was weiß ich was und das alles dadurch kompensieren, dass sie irgendeinen Scheiß ins Netz schreiben, wirklich.
Ja, verstehe ich auch nicht. Und es deutet ja auch überhaupt nichts darauf hin, dass Fabian in seinem privaten Umfeld oder in seinem Zuhause oder von seiner Mutter in irgendeiner Form etwas angetan worden ist. Also wenn überhaupt, dann stehen da ja Mobbing-Vorwürfe im Raum, die aber in der Hinsicht ja gar nichts damit zu tun haben können. Den werden jetzt keine Mobber aus seiner Wohnung gelockt haben.
Nee.
Denn ich verstehe auch gar nicht, wie man darauf überhaupt kommt,
ja,
jetzt da solche Vorwürfe zu äußern. Ja, dass diese Ex ihn gefunden hat, müssen wir nicht drum rumreden. Es ist seltsam.
Ja, es ist seltsam.
Es ist seltsam.
Es ist.
Aber mehr auch nicht. Es ist
genau.
Erstmal nur seltsam.
Ja.
Wir wissen nicht, warum sie da war. Wir wissen nicht, ob sie
wirklich auch aktiv diese Leiche gefunden hat, möglicherweise, sie hatte ja einen Hund dabei, hat der auch einfach dahin gezogen, in die Richtung gezogen.
Ja, kann
der
sein.
Kannte das Kind ja vielleicht auch. Vielleicht hat er den irgendwie gewittert oder so. Und sie kannte sich selber in dem Wald gar nicht aus und hat sich einfach von dem Hund leiten lassen. Wir wissen es nicht.
Nee.
Möglicherweise ist sie auch schuldig. Auch das wissen wir nicht. Aber so lange muss man doch mit Verdächtigungen hinter Berg halten. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch mal an den Fall von Judith Tyson
war das.
Genau, erinnern. Da war das doch so, dass sie von ihrem eigenen Vater im Wald gefunden worden ist.
Und
der war auch nicht der Täter.
Nee, und da gab es auch Verdächtigungen ohne Ende und der ist so durch den Dreck gezogen worden und was weiß ich nicht alles.
Und das müsst ihr euch mal vorstellen, wie der sich in dem Moment gefühlt haben muss. Er findet schon die Leiche seiner Tochter. Seine Tochter ist ermordet worden und er findet diese Leiche und dann gibt's da solche Behauptungen im Internet. Und sowas ähnliches ist es bei der Frau auch. Sie sagt ja, der war wie ein eigenes Kind für sie. Und eventuell, überlegt euch mal, wenn sie nicht schuldig ist, was ihr der Frau da gerade mit antut.
Mhm. Ganz genau. Also kann man echt nur sagen, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, weil im Endeffekt werden wir hoffentlich sehen, wer es war. Und dann kann man immer noch urteilen, dann kann man immer noch sprechen, diskutieren, was nicht alles.
Na klar.
Aber sich vorher einfach mal ein bisschen zurückhalten und vor allen Dingen solche völlig sinnlosen, einfach nur hasserfüllten Kommentare sein lassen. Also.
Ja, aber ihr macht das ja auch größtenteils nicht. Ihr seid größtenteils ganz, ganz super. Da sind wirklich nur so ein paar vereinzelte Leute drunter. Und die Kommentare gebe ich so, fern ich die Chance habe, auch gar nicht frei. Und dann ist alles gut. Soweit. Ja, jetzt aber genug aufgeregt, sorry, das musste jetzt einfach irgendwie mal raus. Jetzt aber erstmal weiter im Text. Also die neuesten Entwicklungen im Fall, die möchten wir euch jetzt auch nochmal kurz mitgeben. Einerseits ist das, dass aus Güstrow und Umgebung Kritik an den Ermittlern und deren Vorgehensweise laut wird. Wie wir ja schon erwähnt haben, ist, dass sie nicht viel nach außen dringen lassen. Und in einigen Presseberichten heißt es nun, dass die Menschen in Güstrow sich mehr Informationen wünschen, da sie Angst haben, weil ein Kindermörder frei herumläuft. Sie wissen nicht, ob und inwieweit sie ihre eigenen Kinder überhaupt noch auf die Straße lassen können. Und auch der bekannte Fallanalytiker Axel Petermann, der äußert sich dazu. Er ist der Meinung, eine offensivere Pressearbeit der Ermittler könnte für weniger Einmischungen von irgendwelchen Hobbydetektiven sorgen. Und dafür, dass mehr Hinweise aus der Bevölkerung kommen. Er gibt zu bedenken, dass es mit der Zeit, die nach einer Tat verstreicht, sowieso immer schwieriger wird, Zeugen zu finden. Er sagt deswegen, dass man keine kostbare Zeit verschwenden sollte. Aber bisher gibt es kaum Infos und das macht sich im Ort bemerkbar. Generell gehen die Güstrower gerade wenig raus. Das merken auch Restaurantbetreiber. Alle fragen sich, wer hat Fabian auf dem Gewissen? Und warum? Weshalb musste ein 8-Jähriger sterben? Weshalb war er überhaupt draußen? Hat er sich verabredet? Gab es dazu Infos auf seinem Handy, das der Polizei ja vorliegen dürfte? Wollte er tatsächlich zu seinem Vater und ist dabei dem Falschen in die Arme gelaufen? Einem Fremden? Oder jemand aus seinem Umfeld? Wir wissen es nicht.
Es gibt noch eine weitere ganz aktuelle Meldung. Und zwar, dass die Ermittler ein Sexualdelikt ausschließen. Also Fabian fiel zumindest keinem Sexualstraftäter zum Opfer. Bleibt natürlich die Frage, wem und warum dann? Für den Moment bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, dass der Tod von Fabian absolut traurig und erschütternd ist. Dass wieder mal ein Leben viel zu früh beendet wurde. Und dass man hier gerade gedanklich auch irgendwie nicht weiterkommt. Denn wenn man sich fragt, weshalb Fabian sterben musste, kommt man eigentlich immer wieder nur zum selben Schluss. Es gibt keinen logischen Grund, einen 8-Jährigen zu töten. So eine Tat ist durch nichts zu rechtfertigen und durch nichts zu entschuldigen. Fabian sollte jetzt am Leben sein. Er sollte zur Schule gehen. Er sollte Fußball spielen. Er sollte sich auf Güstrows Spielplätzen mit seinen Freunden treffen. Nichts davon wird er je wieder tun. Und wer auch immer das zu verantworten hat, ist noch da draußen. Hoffen wir, dass der Fall bald geklärt wird. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden.
Ja, weißt du, was mir beim Lesen jetzt so in den Sinn gekommen ist? Welcher Fall? Der von Tristan.
Ach, Tristan. Ja, da habe ich auch einen Kommentar, ehrlich gesagt, schon zugelesen. Jemand hat nämlich geschrieben, er hofft, dass das nicht der nächste Tristan-Brühbach-Fall wird.
Ja, weil mich hat das da so ein bisschen dran erinnert. So, Junge, der irgendwie eventuell vielleicht Probleme hatte in der Schule, Probleme hatte mit Mobbing, der sich ja krank gemeldet hat, so dann nicht in der Schule war und dann ermordet worden ist. Und da kam mir einfach nur so der Gedanke, was ist, wenn das wirklich stimmt mit dem Mobbing? Was ist, wenn er vielleicht auch wirklich gerade nicht so ein ganz stabiles Umfeld hatte, sage ich jetzt mal?
Es werden ja diese Probleme angedeutet, die er zuvor mit dem Vater hatte. Also jetzt soll es ja wieder besser laufen, ne? Mhm. Aber es wurde ja so angedeutet. Und ich hoffe einfach, dass er da nicht irgendwie an eine falsche Vaterfigur, sage ich jetzt mal, geraten ist, an irgendeinen erwachsenen Menschen, der, also es, im Prinzip ist es egal, an wen er geraten ist, aber mich erinnert das da so dran, ne? Dass da vielleicht irgendein Erwachsener dieses Problem, was er eventuell hatte, ausgenutzt hat und sich dadurch sein Vertrauen erschlichen hat und ihn deshalb vielleicht auch irgendwie aus der Wohnung locken konnte und ihm irgendwas angetan hat.
Ja, ich verstehe total den Zusammenhang, den du ziehst, weil bei Tristan heißt es ja auch oft, dass viele Leute davon ausgehen, dass er seinen Mörder gekannt haben muss.
Genau.
Ja, und wer weiß.
Weil das, also es ist so oder so schlimm, weil das Kind ist tot. Das ist einfach so oder so schrecklich. Ich finde aber immer, dass es wie bei Chaim Weiß auch irgendwie einen Unterschied macht, ob das ein Täter ist, der sich speziell ihn jetzt rausgesucht hat, weil es irgendwas Persönliches ist, oder ob das ein, ich sag jetzt mal, Serientäter ist, der da draußen rumläuft, der jederzeit für irgendwen wieder gefährlich werden könnte. Mhm. Ich meine, für Fabian macht es keinen Unterschied mehr, absolut nicht.
Der Punkt ist aber, ein Sexualverbrechen wird ja eigentlich ausgeschlossen. Es ist aber auch so, dass ein Täter ja ein Opfer nicht missbrauchen oder vergewaltigen muss, um einen Lustgewinn an der Ermordung des Opfers zu haben.
Also, das war ja bei Tristan, glaube ich, auch nicht der Fall, ne?
Bei Tristan gab es ja diese Verstümmelung im
Intimbereich. Genau, aber es gab keine Anzeichen von Vergewaltigung, glaube ich,
nee,
oder?
Nee, das glaube ich auch, genau. Aber ja, also ich finde auch, dadurch kann so eine Art von Täter ja jetzt einfach noch nicht völlig ausgeschlossen werden. Und ja, wer weiß, es wäre natürlich wirklich sehr, sehr tragisch, wenn das einfach nur irgend so ein Kinderjäger, sage ich mal, gewesen wäre.
Also, ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass es derselbe Täter ist wie bei Tristan.
Nee, das glaube ich auch
nicht. Aber man weiß es auch nicht.
Nee, sicher ausschließen kann man es nicht. Es würde theoretisch zeitlich passen, wäre der damals noch recht jung gewesen.
Ja.
Na, aber nee, das glaube ich aber
nicht. Aber ich glaube dann auch, dann wären in der Zwischenzeit noch häufiger solche Fälle irgendwie aufgetaucht. Aber es hat mich einfach so daran erinnert. Mhm. So ein paar Sachen haben mich einfach daran erinnert.
Ja, so ein Lost Boy irgendwie so ein
bisschen. Also, so wie er in manchen Berichten dargestellt wird. Also eigentlich hatte ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass er wirklich gut integriert ist, dass er viele Freunde hat, in seinem Verein da ist, dass er sich gut mit seiner Mutter verstanden hat. Aber eben so ein bisschen zwischen den Zeilen, die Sache mit dem Vater und so, hat mich dann doch ein kleines bisschen nachdenklich gemacht und eben auch diese Geschichte mit dem Mobbing, die aber ja auch zurückgewiesen worden ist von vielen Seiten.
Das ist so ein Punkt, da muss ich auch nochmal kurz drauf eingehen. Die Frage, wie gut er eingebunden gewesen ist in sein soziales Umfeld oder auch in Güstrow. Das hat mich auch so aufgeregt. Der Bürgermeister hat ja gesagt, er war jemand, den man hier kannte. Und da haben ja dann einige einfach draus geschlossen, okay, er war wohl ein offener Junge, hatte viele Freunde. Er war ja auch im Fußballverein, kam wahrscheinlich gut klar. Und andere haben das dann so interpretiert, dass er umtriebig gewesen wäre.
Ach komm, mit 8, ne?
Mit 8, also... Ja, und da kam dann auch von vielen die Reaktion, was willst du denn jetzt damit sagen? Willst du damit sagen, er hat sich da herumgetrieben, er war ein kleiner Krimineller oder er war jemand, der da in bestimmten Milieus unterwegs war? Das ist ja Quatsch. Der Bürgermeister hat ja einfach nur gesagt, er war hier einer von uns, man kannte ihn, ist ja in so kleinen Orten auch so. Und im Prinzip, er war kein einsamer, trauriger Außenseiter. Und dass da dann auch gleich wieder sowas Negatives rein interpretiert werden muss, ja, das fand ich auch so unnötig einfach, ne?
Ja, wir reden einfach von einem Kind. Das ist das Gleiche wie bei der Lara aus dem letzten Fall.
Ja.
Wo wir eine 15-Jährige haben, da ist auch so viel Schlechtes reininterpretiert worden in ihr Aussehen. Es sind Kinder. Okay, sie ist eine Teenagerin, aber...
Ja, aber das muss man sich immer vor Augen halten, das Alter der Opfer ganz einfach. Und wie gesagt, er ist 8, er kommt aus einem relativ kleinen Ort, man wird ihn da gesehen haben, man wird ihn gekannt haben, man kannte doch auch früher so aus seinem Viertel die Kinder, die auf den Spielplätzen waren, oder kennt man ja jetzt hier auch.
Ja, klar.
Und nichts anderes heißt das.
Ja, gut, dann würde ich jetzt sagen, am Schluss nochmal das Übliche, wenn ihr... Bilder zu unseren Fällen sehen wollt, dann folgt uns bitte bei Instagram, mordhoch2.truecrimepodcast. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann folgt uns. Sagt auch gerne weiter, dass wir einen Podcast haben. Also empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr noch bereit seid, uns auf eine andere Art zu unterstützen, nein, wir wollen kein Geld von euch, dann schaut doch bitte mal bei Instagram vorbei. Da haben wir nämlich jetzt aktuell eine Flyer-Aktion. Die Reichweite ist nämlich ziemlich miserabel und wir bitten einfach ein paar Hörer und Hörerinnen von uns, die irgendwie die Möglichkeit haben, bei sich Flyer auszulegen, das zu tun und wir würden diese Flyer dann gerne an euch schicken. Ja, guckt da bitte bei Instagram oder hinterlasst uns auch irgendwie einen Kommentar, wenn ihr nicht bei Instagram sein könnt, dann können wir das bestimmt auch irgendwie so regeln, weil wir sind da ein bisschen auf eure Unterstützung angewiesen.
Genau, und wenn ihr Fallwünsche habt, so wie diesen jetzt auch, der sicher echt viel von euch gewünscht worden ist, dann immer her damit. Ihr wisst, wir lesen das und wir versuchen das auch immer umzusetzen für euch.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Also die Liste war ja, als wir, glaube ich, angefangen haben, schon bei 78 Fällen. Mhm. Mittlerweile sind so viele reingekommen. Wir sind bei gut der doppelten Anzahl. Da sind es ungefähr bei einer Liste mit 150 Fällen.
Mhm.
Ja, eure Fälle kommen, vielleicht aber auch erst in 10 Jahren.
Aber nur damit ihr es wisst, wir haben Chris und Lisa nicht vergessen.
Wir haben auch Missing 411 nicht vergessen.
Sind wir dran, wird alles kommen. Und diese beiden auch wahrscheinlich nicht erst in 10 Jahren.
Nein, die nicht erst in 10 Jahren. Ja, ansonsten passt auf euch auf.
Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis Dienstag.
Tschüss. Ja, Leute, wir haben es ja schon angekündigt. Hier endet die Folge jetzt nicht. Stattdessen gibt's ein Update. Denn wie gesagt, wir haben die Folge am Dienstag aufgenommen. Und jetzt ist Montag, also ganz kurz vor Veröffentlichung. Und in der Zwischenzeit ist eine ganze Menge passiert. Zuerst einmal wurde am Mittwoch in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst über Fabians Fall berichtet, beziehungsweise wurde er kurz geschildert, wobei auch wieder einige interessante Infos zutage kamen. Es gab ja vorher schon Gerüchte, dass man versucht haben könnte, Fabians Leiche zu verbrennen. Darüber haben wir gerade in der Folge ja auch schon gesprochen. Das ist jetzt bei Aktenzeichen XY bestätigt worden. Dort hat man auch erfahren, dass Fabian gleich am Tag seines Verschwindens ermordet und, so wurde es in der Sendung formuliert, dann dort abgelegt worden ist. Es scheint also, als wäre der Tümpel, an dem er gefunden wurde, nicht der Tatort. Dazu gibt es noch die Info, dass die Tat zwischen 10.50 Uhr und 15 Uhr stattgefunden haben muss und in der Zeit wohl auch die Leiche abgelegt worden ist. Man geht davon aus, dass Fabian gegen 10.50 Uhr das Haus verlassen hat oder abgeholt wurde. Wahrscheinlich, so heißt es, sei er in einen PKW gestiegen. Die Ermittler machen hier auch nochmal klar, dass sie ein sexuelles Motiv nicht ausschließen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass eine Sexualstraftat ausgeschlossen worden sein soll, aber das muss ich ja auch nicht zwingend widersprechen, denn wie gesagt, auch wenn an Fabian kein Missbrauch im eigentlichen Sinne stattgefunden hat, kann der Täter trotzdem einem sexuellen Motiv nachgehandelt haben. Und das hält man wohl für möglich. Außerdem werden in der Sendung Zeugen gebeten, sich zu melden, auch gerade Spaziergänger, die an dem Tag in der Gegend um den Tümpel unterwegs waren. Es ist die Rede von 5 Personen, von denen man wisse, dass sie dort waren. Außerdem wird ein Foto gezeigt, auf dem der Tümpel zu sehen ist, und direkt daneben ein Feuer. Das Bild wurde der Polizei von einem Spaziergänger übergeben, der in den Feldern beim Tümpel am betreffenden Tag auch eine Gruppe Wanderer gesehen haben will. Es wird nach Leuten gefragt, denen dieses Feuer am Tattag, also dem 10. Oktober, aufgefallen ist. In der Sendung kommen dann wohl auch einige Hinweise zusammen. Insgesamt sind es 33. Direkt am Donnerstag gab es dann schon wieder Neuigkeiten. Und zwar stand schon morgens in den Zeitungen, dass wohl im Ort Reimershagen, weniger als 10 Kilometer vom Leichenfundort entfernt, das Haus und das Grundstück einer verdächtigen Person durchsucht werden. Dabei soll auch ein Auto, ein Geländewagen bzw. laut Bild-Zeitung und manchen anderen Medien ein kupferfarbener Pickup beschlagnahmt worden sein. Wir erinnern uns, die Ermittler sollen ja nach einem Pickup mit Anhänger gesucht haben. Schnell verbreitet sich dann die Nachricht, dass es sich um das Haus und das Auto von, wie wir sie hier genannt haben, Lina K. handelt. Also der Ex-Freundin von Fabians Vater. Sie hat ja angegeben, dass sie der Polizei ihr Auto zur Untersuchung überlassen habe. Ob dies bereits geschehen ist und die Polizei es jetzt nochmal genauer durchsuchen will, oder ob dies die erste Untersuchung des Autos ist, ist nicht bekannt. Aber wie gesagt, auch das Haus und das Grundstück werden wohl durchsucht. Medienangaben nach wird zudem das Nachbargrundstück unter die Lupe genommen, laut manchen Medien allerdings auch ein Grundstück im Nachbarort Rumkogel bzw. mehrere Grundstücke in beiden Orten. Neben dem Auto werden dabei unter anderem Sportschuhe sichergestellt. Es sind insgesamt mehr als 120 Personen an den Durchsuchungen beteiligt. Und am Nachmittag desselben Tages kommt es dann zu einer Festnahme, genauer zur Festnahme einer weiblichen Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft hält sich auch weiter bedeckt über die festgenommene Person und argumentiert, man sei auf dem Dorf und jedes Detail, das man preisgebe, könne die Identität der Frau enthüllen. Sehr schnell kursiert jetzt aber in der Presse, dass es sich auch bei der Festgenommenen wohl um Lina K. handelt. Es äußern sich in den folgenden Tagen auch ihr Pflichtverteidiger sowie die Anwältin von Fabians Mutter und durch deren Aussagen, zu denen wir gleich noch kommen, wird eigentlich zweifelsfrei bestätigt, Lina ist die Tatverdächtige. Ihr Anwalt gibt jetzt am Freitagabend ein Interview. Daraus geht hervor, dass Lina sich zu den Vorwürfen nicht äußert, aber zum Fall selbst ja schon sehr früh etwas gesagt habe, nämlich als sie nach dem Leichenfund als Zeugin befragt wurde. Er berichtet außerdem, Lina habe am Freitagmorgen erfahren, weshalb man sie für dringend tatverdächtig halte. Der Anwalt selbst glaubt aber, dass es keine Beweise gegen sie gibt, allerhöchstens Indizien. Lina K. sei bei ihrer Festnahme in Tränen ausgebrochen und habe gezittert. Sie habe damit nicht gerechnet. Er sagt auch, dass er zu dem Zeitpunkt noch keine Akteneinsicht habe und sich darum nicht näher äußern könnte. Er rechnet aber damit, dass er die Akten jetzt in dieser Woche erhält und sich dann in der nächsten Woche dazu äußern kann. Ihr erfahrt das dann natürlich auch bei uns, wenn es da was Neues gibt. Es wird außerdem noch bekannt, dass Linas eigener Sohn, der ja nur ein Jahr jünger sein soll als Fabian, vom Jugendamt in Obhut genommen worden sein soll. Ebenfalls am Freitag findet eine Spaziergängerin während eines RTL-Drehs am Fundort der Leiche einen verkohlten Handschuh, den sie mit einer Plastiktüte aufhebt, hat sie auf jeden Fall richtig gut mitgedacht, und dem Drehteam übergibt. Dieses leitet ihn dann an die Ermittler weiter. Ob er was mit dem Fall zu tun hat, ist aber noch völlig unklar. Bildreporter finden außerdem einen weißen Zipper, also so einen Zipper von einem Reißverschluss, mit einem aufgeprägten G. Dies melden sie mehrfach den Ermittlern, der Zipper ist aber wohl immer noch nicht gesichert worden und hat laut Polizei auch keinen Tatbezug. Woher die Ermittler das jetzt so genau wissen wollen, ist aber irgendwie fraglich, finde ich.
Am Sonntagmorgen äußert sich dann auch die Anwältin von Dorina, also Fabians Mutter, in der Presse. Ihre Mandantin sei, so sagt sie, bestürzt, aber auch erleichtert. Etwas, das üblich ist bei solchen Fällen. Fabians Mutter habe außerdem angegeben, die Tatverdächtige sei Fabian immer zugetan gewesen und dass Fabian sogar noch nach der Trennung von Lina und seinem Vater bei ihr zum Spielen mit Linas Sohn und den Nachbarskindern gewesen sei. Akteneinsicht hat auch Dorinas Anwältin noch nicht, weshalb auch sie noch keine näheren Angaben machen kann. Was konkret zur Verhaftung von Lina geführt hat, weiß sie zwar, aber sie will sich dazu nicht äußern. Auch Axel Petermann hat sich wieder zum Geschehen, und zwar was ein mögliches Motiv angeht, geäußert. Laut ihm kommt Eifersucht in Frage. Aber auch der mögliche Wunsch, sich Fabians Vater über die Trauer hinweg wieder anzunähern. Weiter zieht er auch den Umstand in Betracht, dass Fabian vielleicht der Beziehung im Weg gestanden haben könnte. Also jetzt rein hypothetisch einmal zur Veranschaulichung. Fabian hat sich zum Beispiel nicht mit Lina verstanden und sein Vater hat sich deswegen von ihr getrennt. Es könnte sein, und dass sie das dann aus diesem Grund gemacht hat. Aber laut allen Beteiligten hatten die beiden ein gutes Verhältnis. Dass es Lina war, die die Leiche gefunden hat, findet Petermann nicht so ungewöhnlich. Übersprungshandlungen wie ein inszenierter, zufälliger Leichenfund seien sogar typisch für Täter, die nach einer Tat nervös sind. Was er sich allerdings fragt, ist, wie Lina an dem Morgen, an dem Fabian verschwunden ist, an ihn herangekommen ist. Woher wusste sie, dass er krank zu Hause ist? Wusste sie es überhaupt? Haben die beiden sich irgendwo verabredet? Und weshalb hat er ohne das Handy das Haus verlassen? Hierzu gibt es noch keine offiziellen Infos. Aber über Lina sickern jetzt allerdings einige Infos und auch Gerüchte an die Öffentlichkeit. Und nochmal ganz kurz, wir haben die Folge ja vor einer Woche aufgenommen und da ging der Name der Tatverdächtigen noch nicht durch die Presse und deswegen haben wir sie zu dem Zeitpunkt Lina genannt. Mittlerweile ist der Name in den Medien, wir bleiben aber trotzdem bei dem Decknamen, den wir ihr gegeben haben, damit das in der Folge einheitlich ist. Lina soll eine begeisterte Reiterin sein und eigene Pferde besitzen. Als Springreiterin soll sie auf Social Media auf Sponsorensuche sein. Nachbarn berichten, dass sie quasi ihre gesamte Zeit bei den Pferden verbracht habe und dass sie davon, abgesehen jetzt, komisch gewesen sei, was auch immer das heißen mag. Man hat wohl schlecht mit ihr reden können, da sind sich alle einig. Außerdem hat sie wohl mit ihrem Ex-Partner, also Fabians Vater, sehr häufig gestritten. Das konnten sie beobachten, wenn er mit bei den Pferden war, was wohl auch sehr oft der Fall war. Nachbarn berichten weiter, dass Fabians Vater wohl die Ställe für Linas Pferde gebaut hat und dass er auch generell sehr hart bei den Pferden gearbeitet hat. Über ihn äußern sie sich eigentlich durchweg positiv, während es über Lina heißt, sie habe ihn oft angeschrien und beschimpft. Auch die Eigentümerin eines Reiterhofs, auf dem Lina früher mal geritten ist, sagt, sie sei in ihrer Persönlichkeit nie ganz einfach gewesen und ihre Verhaftung habe diese Person dann auch nicht sonderlich überrascht. Auf dem Hof hat Lina wohl früher schon mal einen teuren Sattel geklaut und diesen dann bei Kleinanzeigen angeboten. Auch in einem Reitshop, in dem sie mal gearbeitet hat, soll sie kleinere Diebstähle begangen haben. Sie soll außerdem als Vertriebspartnerin eines Reitsportunternehmens gearbeitet haben. Manche Nachbarn berichten aber auch, dass sie wegen psychischer Probleme Erwerbsminderungsrente bezogen hat. Auf ihrem Instagram-Kanal, der inzwischen nicht mehr öffentlich ist, sollen auch manche Beiträge gewesen sein, die wohl Einblicke in ihre Psyche gegeben haben. In einem Beitrag nach der Trennung von Fabians Vater schrieb sie wohl, dass sie binnen kurzer Zeit ihren Vater, ein geliebtes Pferd und nun auch eben noch ihren Partner verloren habe und dass sie nun gar nichts mehr hätte. Dazu soll sie dann Fotos von Verletzungen an ihren Armen gepostet haben, also quasi selbstverletzendes Verhalten an den Tag gelegt haben. Linas Kindheit war, so heißt es, nicht einfach. Sie wuchs wohl bei ihren Großeltern auf, bei dem sie auch immer noch wohnen soll. Also das Haus, das durchsucht worden ist, ist dann wahrscheinlich auch das, in dem ihre Großeltern wohnen, so nehmen wir jetzt mal an. Zu ihrer Oma soll sie, kurz nachdem sie Fabians Leiche gefunden hat, Folgendes gesagt haben. Oma, wenn du das wüsstest. Ich kann dir das gar nicht alles schildern. Das ist sowas Schlimmes, sowas hast du in deinem Leben auch nicht erlebt. Und jetzt wird natürlich spekuliert, was sie damit gemeint haben könnte, ob sie den Leichenfund gemeint hat oder vielleicht den Mord. Ja, wir müssen aber an dieser Stelle leider nochmal ganz klar sagen, bevor nichts bewiesen ist, beziehungsweise bevor es keine öffentlichen Beweise gibt, da gilt auch für Lina die Unschuldsvermutung. Und jetzt nur, weil sie möglicherweise seelisch labil war und instabil war nach der Trennung, muss sie noch keine Mörderin sein. Also man kann jetzt einfach gerade nur abwarten. Ich denke, dass da in den nächsten Tagen noch was rauskommen wird. Wir geben euch dann auch nochmal ein Update. Ja, und das war's dann auch erstmal mit den aktuellen Infos. Also es jetzt stand Montagvormittag, um Mitternacht geht die Folge ja online. Das heißt, sollte jetzt noch irgendwas kommen in der Zwischenzeit, dann seht es uns nach, dass diese Informationen es einfach nicht mehr in die Folge schaffen. Wir halten euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden und jetzt nochmal tschüss.